NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Nach der Beisetzung des palästinensischen Jugendlichen erneute Gewalt in Nahost. Dazu auch unser Kommentar. Vor dem Treffen der Kontaktgruppe ukrainische Truppen auf dem Vormarsch. Gute Beziehungen zu China, Angela Merkel auf dem Weg nach Peking. Trotz des ISIS-Vorstoßes Iraks Premier klammert sich an die Macht. Und natürlich viel Sport im Echo des Tages. Wir schalten zum aktuellen Spiel Belgien-Argentinien, blicken voraus auf das Spiel Niederlande-Costa Rica und stellen die Frage, ob der nächste deutsche Gegner Brasilien durch Neymars aus geschwächt ist. Dazu die neuesten Meldungen von der Tour de France, vom Tennis und der Formel 1. Aber erst zum Thema des Tages, der vermuteten Spionage eines BND-Mitarbeiters im Auftrag der USA. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten es gestern aufgedeckt. Ein 31-jähriger BND-Mitarbeiter soll im Auftrag der USA den NSA-Untersuchungsausschuss ausspioniert haben. Der Bundesnachrichtendienst hat sich heute gegenüber der dpa geäußert und gesagt, dass er nur mit einem begrenzten Schaden rechne, weil der Mann nach einer ersten Bewertung nur eine Hilfskraft gewesen sei und nicht mit sensiblen Daten befasst. Dörte Naht mit Reaktionen auf die Affäre.
Die Empörung ist parteiübergreifend. Nicht nur darüber, dass beim Bundesnachrichtendienst 2 Jahre lang ein Spion der US-amerikanischen Geheimdienste gearbeitet haben soll, sondern vor allem darüber, dass dieser Doppelagent auch geheime Papiere des NSA-Untersuchungsausschusses weitergegeben haben soll. Von einem Skandal und einem Angriff auf die parlamentarische Demokratie spricht der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss Christian Flissek. Die Obfrau der Linken dort ist Martina Renner und die forderte heute Morgen im rbb-Inforadio, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Sache gegenüber der amerikanischen Regierung klar Stellung beziehen solle.
Und die müssen jetzt eigentlich eindeutig sein, dass man zum einen klar macht, Grundrechtsschutz muss über den Schutz von Geheimdiensten gehen. Also die gute Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Behörden, insbesondere Diensten, kann nicht über der Frage stehen, dass hier ein nationales Parlament Gegenstand einer Geheimdienstattacke wird. Das zeigt doch, dass man da vollkommen schrankenlos, gesetzlos, aber auch, ich sag mal, jenseits moralischer Vorstellung agiert.
Der ehemalige BND-Präsident Hans-Georg Wieck sagte, der Vorgang berühre die Zuverlässigkeit des Bundesnachrichtendienstes. Ein solcher Vertrauensbruch, wie ihn die USA offenbar begangen hätten, sei als Landesverrat einzustufen, sagte Wieck der Mitteldeutschen Zeitung. Nach Informationen des Vorsitzenden des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, seien keine Dokumente des Ausschusses selbst ausspioniert worden, sondern solche Dokumente, die dem Ausschuss aus den Behörden zugeleitet werden sollten.
Unsere internen Papiere hoffen wir sicher zu halten, dass sie nicht nach außen dringen. Und ich glaube, die sind manchmal fast noch interessanter als das, was andere Behörden derzeit haben.
Das sagte der CDU-Politiker Patrick Sensburg heute Morgen im Deutschlandfunk. Und Sensburg sagte auch, dass der Untersuchungsausschuss durchaus davon ausgegangen sei, dass er ausgespäht werden könnte.
Wir machen uns natürlich schon Sorgen, dass Dokumente abgefangen werden. Wir haben vom ersten Tag an gesagt, wir können geheime Dokumente ausschließlich in der Geheimschutzstelle verwahren. Wir haben Krypto-Handys, wir tun das, was wir tun können für die Sicherheit der Dokumente, dass wir sie in den Büros nur in Verschlussbehältnissen aufbewahren, also in Safes, wo andere Dokumente nach draußen dringen. Da können wir natürlich nichts zu sagen.
Bei aller Kritik kann Sensburg dem Vorgang auch Positives abgewinnen. Dass er nämlich durch die deutschen Geheimdienste aufgedeckt worden sei, das sei lobenswert, sagte er. Das parlamentarische Kontrollgremium, zuständig für die Kontrolle der Geheimdienste, soll sich nun in einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigen. Man fordere eine Unterrichtung durch die Bundesregierung, sagte der SPD-Obmann Burkhard Lischka.
Die Wunden der NSA-Affäre sind noch frisch. Sie haben das Verhältnis Deutschland-USA stark belastet. Auch wenn das eher die Deutschen so sehen. Deshalb wundert es nicht, dass die neue Spionage-Affäre in den USA zunächst noch nicht kommentiert wird. Rolf Büllmann berichtet.
Während in Deutschland die Empörung über den neuen Spionagefall hohe Wellen schlägt, ist die Affäre in Washington kein Thema, jedenfalls nicht öffentlich. Das Weiße Haus will sich bislang nicht äußern dazu. Und das US-Außenministerium teilte dem ARD-Hörfunk in Washington auf Anfrage mit, man habe keinen Kommentar in dieser Angelegenheit. Das heißt aber nicht, dass die Affäre in Washington nicht wahrgenommen oder ernst genommen wird. Die New York Times zitiert einen hochrangigen Regierungsbeamten mit den Worten, die Affäre drohe all die Bemühungen zu zerstören, die beide Seiten unternommen hätten, um den Schaden aus der NSA-Affäre zu reparieren. Gut möglich, dass der US-Regierung das lange Wochenende ganz gelegen kommt, das die USA wegen ihres Unabhängigkeitstages am gestrigen 4. Juli gerade begehen. Es gibt ihr die Möglichkeit, noch etwas abzuwarten mit einer Stellungnahme und zu schauen, ob sich die Empörung in Deutschland wieder etwas legt. Doch auch für die US-Regierung gilt, lange Wochenenden gehen irgendwann mal vorbei. Der nächste Montag kommt bestimmt und damit auch die neuen Fragen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.35 Uhr und im Spiel Argentinien-Belgien steht es immer noch 1:0. Es war eine Woche der Gewalt im Nahen Osten. Erst wurden die drei israelischen Jugendlichen erschossen aufgefunden. Dann wurde ein palästinensischer Teenager brutal umgebracht. Lebendig verbrannt, wie es heute heißt. Erste Autopsieergebnisse nach seiner Ermordung drohen nun Hass in Nahost und drohen den Hass weiter zu schüren. Nach der Beerdigung des Teenagers kam es in der Nacht zu Ausschreitungen in 4 Städten. Am Morgen schlugen wieder Raketen aus Gaza in Israel ein. Christian Wagner berichtet.
Nach wie vor gibt es 2 Bereiche der Gewalt. Zum einen wieder Ausschreitungen in Shuafat, dem arabischen Stadtteil in Ostjerusalem, aus dem der ermordete 16-Jährige stammt. Sein Leichnam wurde gestern beigesetzt. Junge Palästinenser warfen Steine und Brandsätze auf die israelische Polizei. Die setzte wieder Tränengas ein. Die Ausschreitungen griffen dann auf andere arabische Stadtteile und auf Bethlehem über. Es kam zu Festnahmen, auch in kleineren Orten im Westjordanland. Gewaltsame Auseinandersetzungen hatte es davor zum ersten Mal auch in Ramallah gegeben, dem Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde. Zum anderen feuern radikale Palästinenser aus dem Gazastreifen weiterhin Raketen ab. Die israelische Armee hatte auf den Beschuss vorübergehend nicht mehr geantwortet. Jetzt aber unternahm die Luftwaffe wieder Vergeltungsangriffe auf 3 Einrichtungen der Hamas. Auf beiden Seiten hat es offenbar keine Verletzten gegeben. Gestern hieß es noch, eine Feuerpause sei vereinbart und könne innerhalb weniger Stunden in Kraft treten. Jetzt berichtet das israelische Fernsehen, die israelische Regierung habe dem Vermittler Ägypten weitere 24 Stunden Zeit gegeben, um eine solche Waffenruhe auszuhandeln. Widerstand gegen diese Linie kommt von Außenminister Lieberman. Er sagte, das Angebot an die Hamas mit einem Ende des Raketenbeschusses würden auch die Luftangriffe beendet. Dieses Angebot an die Hamas sei falsch. Stattdessen erklärt Israels Außenminister, die führenden Vertreter der Hamas, Khaled Meshal und Ismail Haniyeh, seien das Ziel. Außerdem spricht sich Lieberman für eine Invasion des Gazastreifens aus. Ministerpräsident Netanyahu allerdings folgt bisher dem Rat der Armeespitze und begrenzt die militärische Antwort auf den Beschuss aus Gaza. Denn zum einen ist die Hamas nur für einen Teil der Raketen verantwortlich. Viele der Geschosse werden von rivalisierenden Gruppen abgefeuert, die die Hamas nicht kontrolliert. Zum anderen würde eine Invasion des Gazastreifens einen möglicherweise monatelangen Krieg bedeuten mit zahlreichen Raketenangriffen auf israelische Städte. Neben diesem Riss in der israelischen Regierungskoalition hat die Entwicklung dieser Woche auch auf der palästinensischen Seite politische Folgen. So wird der Druck auf den palästinensischen Präsidenten Abbas immer größer, die Zusammenarbeit mit den Israelis in Sicherheitsfragen aufzukündigen. Wenn die israelische Regierung diese wichtige Kooperation aufrechterhalten will, muss sie den Palästinensern bald Ermittlungserfolge im Fall des ermordeten Jugendlichen aus Jerusalem-Shuafat bieten.
Die drohende Eskalation der Gewalt in Nahost, kommentiert Thorsten Teichmann.
Der Politik droht die Kontrolle über die Krise in Nahost zu entgleiten. Der palästinensische Präsident Abbas und Israels Ministerpräsident Netanyahu finden sich dabei zumindest in ähnlichen Situationen wieder. Präsident Abbas kennt das bereits seit Jahren. Der Politiker, seine Regierung und deren Sicherheitskräfte kontrollieren nur einen Teil des Westjordanlandes. 68% des palästinensischen Gebiets sind weiter unter israelischer Kontrolle. Auch das Gebiet, in dem die 3 israelischen Jugendlichen, Gilad Shah, Naftali Frenkel und Eyal Yifrah, von ihren Religionsschulen per Anhalter nach Hause fahren wollten, liegt zwar im Westjordanland, steht aber unter Kontrolle von jüdischen Siedlern und israelischer Armee. Die Jungen wurden offenbar von 2 Palästinensern der Hamas-Organisation entführt und, wie man jetzt weiß, wohl bereits kurz darauf ermordet. Regierungschef Netanyahu hat trotzdem den palästinensischen Präsidenten Abbas für die Entführung politisch verantwortlich gemacht. Nicht, weil es stimmte, sondern weil es aus Netanyahus Sicht die richtige Entscheidung war. Er benutzte die Krise, um einen Keil zwischen die palästinensischen Fraktionen zu treiben, die sich gerade zu einer Einheitsregierung zusammengefunden hatten. Der Einsatz des israelischen Militärs im Westjordanland diente nicht nur der Suche nach den Jugendlichen. Die Armee setzte eine Mission um, die bereits lange geplant war. Sie richtete sich gegen Mitglieder der Hamas-Organisation. Soldaten töteten Zivilisten und nahmen hunderte Palästinenser fest. Im Ergebnis aber schwächte dieses Vorgehen ein weiteres Mal die gemäßigten palästinensischen Kräfte um Präsident Abbas. Die Regierung hat die Stimmung angeheizt, statt das rechte Lager und die Siedlerbewegung zu bremsen. Sie hätte deren Forderung nach Vergeltung, nämlich nach dem Bau neuer Häuser auf palästinensischem Gebiet, als grotesk zurückweisen müssen, doch zu spät. Als Mitte der Woche der 16-jährige Mohammed Abu Khader aus dem Viertel Shuafat in Ost-Jerusalem entführt, ermordet und verbrannt worden war, konnte Netanyahu nur noch eine zügige Aufklärung der Straftat fordern. Die Polizei hat alles versucht, aber auch die Beamten können den Verdacht nicht länger wegwischen, dass es sich um einen Racheakt jüdischer Extremisten handelt. Rache für die Ermordung der drei israelischen Jugendlichen. Ist das bereits ein mörderischer Kreislauf? Dann muss er sofort unterbrochen werden. Die Entscheidung über die Entwicklung der Ereignisse fällt wie bereits so häufig entlang des Gazastreifens. Denn dort kämpft ein weiterer politischer Akteur im Nahostkonflikt um die Kontrolle. Gemeint ist die Hamas-Organisation. Sie ist geschwächt, pleite und sieht sich von kleineren Gruppen herausgefordert. Der interne Machtkampf in dem von Israel und Ägypten weitgehend abgeriegelten Küstengebiet wird aber zum Teil über Angriffe auf Ziele in Israel ausgetragen, mit Geschossen, mit Mörsergranaten. Eine gefährliche Situation. Eine Situation, die von allen Seiten Zurückhaltung, Besonnenheit und weniger Populismus verlangt. Sonst entgleitet der Politik in Israel und Palästina die gegenwärtige Krise vollständig.
Inmitten der Diskussion um neue Krisengespräche in der Ostukraine meldet die Regierung einen militärischen Durchbruch. Nach wochenlangen verlustreichen Gefechten hat die ukrainische Armee die Separatisten-Hochburg Slawjansk zurückerobert. Eigentlich wollte eine Kontaktgruppe unter Vermittlung der OECD über eine neue Feuerpause beraten. Jetzt muss sich zeigen, wie groß das Interesse aller Seiten an Verhandlungen ist. Stefan Lark fasst die Ereignisse des Tages zusammen.
Dass ukrainische Truppen die Rebellenhochburg Slawjansk erobert haben, hat hohen Symbolwert. Da ließ es sich Präsident Poroschenko nicht nehmen, im Internet ein Foto zu posten. Darauf zu sehen Regierungssoldaten auf dem Rathausdach von Slawjansk und dahinter die gerade gehisste ukrainische Fahne. Ukrainische Fernsehsender verkündeten, Slawjansk gehört wieder uns. Der Großteil der Aufständischen sei aus der Stadt geflohen, erklärte Innenminister Avakov. Es habe noch einzelne Gefechte gegeben und einige Separatisten hätten versucht, unterzutauchen. Die Terroristen geben ihre Waffen ab, legen alles ab, was sie von normalen Bürgern unterscheidet. Schutzwesten, Helme. Sie versuchen, sich unter die Bevölkerung zu mischen und Slawjansk zu verlassen. Die Einheiten, die geblieben sind und weiterkämpfen, bewegen sich in Richtung Süden. Aber wir empfehlen ihnen, sich Richtung Russland zu bewegen. Schon am frühen Morgen hatten hunderte bewaffnete Separatisten Slawjansk verlassen, nach massiven Luftangriffen und Artilleriebeschuss durch die ukrainische Armee. Viele Aufständische sollen sich jetzt im benachbarten Kramatorsk verschanzt haben oder auf dem Weg nach Donetsk sein. Die Millionenstadt ist, genauso wie die Hauptstadt der Nachbarprovinz Lugansk, weiter in den Händen der Aufständischen. Ein Rebellenführer erklärte, man habe auf mehr Unterstützung aus Russland gehofft. Nun wechsle man die Stellung und werde weiterkämpfen. Von einer Entscheidung im Osten des Landes kann deshalb noch keine Rede sein, aber doch von einem militärischen Teilerfolg der ukrainischen Armee. Slawjansk war 3 Monate lang von pro-russischen Aufständischen kontrolliert worden. Hier waren auch die westlichen Militärinspekteure gefangen gehalten worden. Die Geiselnahme machte Slawjansk weltweit bekannt. Unter den heftigen Kämpfen litt in den vergangenen Wochen die Bevölkerung. Mehrere 10.000 Menschen flohen aus der Stadt, darunter auch diese Frau, die heute ein Interview im ukrainischen Fernsehen gab. Wir fahren zu Verwandten. Das Zentrum von Slawjansk ist fast völlig zerstört, die ganze Infrastruktur vernichtet. Ich verstehe nicht, warum es Krieg gibt. Es hätte keinen Krieg geben müssen. Heute wird hier getötet und morgen irgendwo anders. Die ukrainische Führung scheint entschlossen, ihren Großangriff gegen die Separatisten mit aller Härte fortzusetzen. Eine einseitige Waffenruhe lehnte Präsident Poroschenko erneut ab. So blieb unklar, ob es zu dem eigentlich für heute verabredeten Treffen der sogenannten Kontaktgruppe kommen würde. Eigentlich hatten sich die Außenminister aus der Ukraine, aus Russland, Deutschland und Frankreich darauf verständigt, dass die Konfliktparteien unter Vermittlung der OSZE über eine neue Feuerpause beraten.
Für Angela Merkel stehen in den nächsten Tagen die Wirtschaftsbeziehungen zu China im Vordergrund. Die Kanzlerin ist heute mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Asien aufgebrochen. Für die Exportnation Deutschland ist China ein boomender Markt. Jan Garwart beschreibt die Reiseroute der Kanzlerin.
Auch bei der insgesamt 7. Reise der Kanzlerin nach China stehen wieder wirtschaftspolitische Themen im Vordergrund. Erste Station ist die Provinzhauptstadt von Sichuan. Chengdu liegt im Westen Chinas und hat 14 Millionen Einwohner. Früher rückständiges Hinterland, heute eigentlich eine Boomregion, aber von den westlichen Unternehmen noch etwas vernachlässigt, sagt Sebastian Heilmann. Der China-Experte ist Chef der Denkfabrik Merix.
Das heißt, man stößt da ein Tor auf, das ist die Absicht, zu einem Wirtschaftsraum in China, wo noch viel Potenzial liegt und der auch schneller wächst übrigens als der Küstengürtel in China.
Deshalb ist auch wieder eine 22-köpfige Wirtschaftsdelegation dabei. Von Deutscher Bank bis hin zum Landmaschinenbauer Klaas. Außerdem steht in Chengdu auch ein Besuch bei Volkswagen auf dem Programm. Der Autobauer hat dort schon ein Werk seit 3 Jahren. Erstmals wird ein gemeinsamer Wirtschaftsausschuss von deutschen und chinesischen Unternehmen tagen. Der Ausschuss soll Vorschläge machen, wie sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China verbessern lässt, sagt der China-Experte Heilmann.
Der Marktzugang ist immer ein Problem, wo die deutsche Seite sagt, dass sie in China gewisse Diskriminierungen erfährt, also nicht überall offene Märkte hat, beispielsweise bei öffentlichen Ausschreibungen.
Ab Montag stehen dann politische Gespräche in Peking auf dem Programm. Merkel trifft dort sowohl Staatspräsident Xi Jinping als auch Ministerpräsident Li Keqiang. International dürfte es dabei um die Krisen in der Ukraine oder Syrien und den Atomstreit mit Iran gehen. Bilateral dient der Merkel-Besuch dazu, die Regierungskonsultationen Ende Oktober in Berlin vorzubereiten. Ein Thema dabei ist die konkrete Ausgestaltung des deutsch-chinesischen Innovationsjahres, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert.
Das Innovationsjahr ist natürlich bezogen auf Forschung. Wir sind mit China aber auch über ganz viele andere Dinge im ständigen Dialog. Und insofern ist das sicherlich ein breit zu fassender Begriff.
Ein nach deutschem Verständnis sehr breit zu fassender Begriff. Denn die Bundesregierung meint nicht nur Innovationen in Forschung und Technik, sondern auch im sozialen, gesellschaftlichen oder rechtsstaatlichen Bereich. Omid Nuripur, Außenpolitiker in der Grünen Bundestagsfraktion, findet das gut. Nur über Wirtschaft zu sprechen, reiche eben nicht, sagt er. Einverstanden ist Nuripur auch mit der Haltung der Bundesregierung, dass es nicht immer dienlich sei, über Menschenrechtsfragen öffentlich zu sprechen. Zum Beispiel darüber, ob der regimekritische Künstler Ai Weiwei zu seiner Ausstellung nach Berlin reisen darf. Aber
im Falle von den Demonstrationen in Hongkong ist es wirklich anders, weil es auch um sowas geht wie Schutz derjenigen, die demonstrieren. Und wir haben ja eine Verhaftungswelle gehabt. Das bringt keinen Schutz, wenn man das im Hintergrund anspricht. Das sind Themen, die gehören an die Öffentlichkeit.
In Hongkong waren in den vergangenen Tagen nach Massendemonstrationen für mehr Demokratie hunderte Menschen von chinesischen Sicherheitskräften verhaftet worden. Dass der Kanzlerin soziale und Bürgerrechtsfragen am Herzen liegen, will sie bei ihrem Besuch auch zeigen. Bei einem Treffen mit einer Initiative für Wanderarbeiterkinder in Chengdu und bei einem Treffen mit kritischen Filmemachern in Peking.
Angela Merkel ist auf dem Weg nach China. Quasi zeitgleich startet Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier seinen 2-tägigen Besuch in Chinas Nachbarland der Mongolei. Auch hier stehen Wirtschaftsinteressen im Vordergrund. Stefan Überbach.
4,5-mal so groß wie Deutschland. 3 Millionen Einwohner, die Hauptstadt Ulaanbaatar 8000 Kilometer von Berlin entfernt. Die Mongolei ist ein echter Flächenstaat und gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt. Im Boden liegen große Vorkommen an Kohle, Kupfer und Gold. Aber auch die begehrten seltenen Erden sind in der Mongolei zu finden. Die werden für die Herstellung von Hightech-Produkten gebraucht. Industrievertreter aus den Bereichen Bergbau, Verkehr, Energie oder Chemie wollen in der Mongolei über den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen sprechen. Auch politisch ist die Mongolei ein interessantes Ziel, vor allem wegen ihrer Lage zwischen China und Russland. Außerdem waren und sind mongolische Soldaten an verschiedenen Friedenseinsätzen der Vereinten Nationen beteiligt, zum Beispiel in Afghanistan. Steinmeier wird sich während seines 2-tägigen Besuches unter anderem mit dem Staatspräsidenten der Mongolei sowie dem Regierungschef treffen.
Im Irak fordern immer mehr Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident al-Maliki. Kurden, Sunniten, aber auch Schiiten. Doch der Premier bleibt im Amt. Im Fernsehen hat er angekündigt, auf jeden Fall wieder für das Amt zu kandidieren. Für die angespannte Lage im Irak ist das keine gute Nachricht. Immerhin konnten jetzt 46 indische Krankenschwestern die Region im Norden des Landes verlassen, die von den islamistischen ISIS-Kämpfern kontrolliert wird. 39 indische Bauarbeiter befinden sich indes weiter in der Hand von Entführern. Jürgen Striak informiert.
All jenen, die gehofft hatten, der umstrittene Premierminister würde nicht mehr kandidieren, hat Nuri al-Maliki jetzt eine Absage erteilt. Im Fernsehen ließ er eine Erklärung verlesen, in der er Rücktrittsforderungen entschieden ablehnt. Er sei fest dazu entschlossen, so heißt es in dem Statement, sich dem irakischen Volk gegenüber loyal zu verhalten. Er werde von seiner Kandidatur für das Amt des Premierministers nicht zurücktreten. Seine Partei, die sogenannte Rechtsstaatskoalition, sei vom Wähler zum stärksten Block im Parlament gemacht worden. Kein anderer Block hätte das Recht, Bedingungen zu diktieren. Al-Malikis Rechtsstaatskoalition war aus den Parlamentswahlen im April als stärkste Kraft hervorgegangen. Der erste Versuch einer Regierungsneubildung war am letzten Dienstag gescheitert. Sunnitische und kurdische Politiker werfen dem Schiiten Al-Maliki vor, dass er das Land spaltet, indem er all jene ausgrenzt und unterdrückt, die nicht zu seiner Machtbasis gehören. Aber Kritik kommt auch von schiitischer Seite. Der höchste Geistliche der Schiiten im Irak, Groß-Ayatollah Sistani, rief dazu auf, die Regierungsneubildung zu beschleunigen. Nach dem ISIS-Vormarsch befände sich der Irak im Chaos. Doch Al-Maliki bleibt unbeeindruckt. Ich sehe mich weiterhin als Soldat, der die Interessen des irakischen Volkes vertritt, heißt es in seiner Fernseherklärung. Ich werde das Land gegenüber den Terroristen des ISIS-Netzwerkes und den mit ihnen verbündeten Baathisten verteidigen. Sie handeln im Auftrag ausländischer Kräfte. Die Dschihadisten der Bewegung Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien, kurz ISIS, konnten jüngst den Nordwesten des Landes unter ihre Kontrolle bringen. Ohne die Unterstützung durch sunnitische Stämme und durch Anhänger von Saddam Husseins einstiger Baath-Partei wäre ihnen das vermutlich nicht gelungen. Al-Maliki wird vorgeworfen, dass es vor allem seine antisunnitische Unterdrückungspolitik war, die viele Sunniten zu ISIS-Verbündeten machte. Unterdessen durften 46 indische Krankenschwestern das von ISIS besetzte Gebiet verlassen. Die indische Regierung erklärte, dass sich in dem Gebiet 39 indische Bauarbeiter immer noch in der Gewalt von Entführern befänden. Hunderttausende Iraker flohen bereits aus dem Nordwesten. Kurdische Truppen haben nun möglicherweise damit begonnen, den Flüchtlingsstrom zu stoppen und Checkpoints zu schließen. Ein Mann, der an einem dieser Checkpoints festsitzt, erklärt: Wir wollen nur raus hier, wir wollen nach Bagdad oder Najaf, wir wollen nur Sicherheit.
Und jetzt zum Sport im Echo des Tages. Deutschland ist im Halbfinale. Die ganze Nacht, der ganze Abend wurde auf Fanmeilen in Kneipen, Bars und zu Hause im Wohnzimmer gefeiert und gejubelt. Und wer noch länger auf war, hat sich auch noch das Spiel Brasilien gegen Kolumbien angeguckt. Am Ende war klar, die Brasilianer sind unsere nächsten Gegner. Aber sie werden angeschlagen das Spiel am Dienstag gehen, denn in der 87. Minute wurde ihr Superstar Neymar schwer verletzt. Ein Schock für Brasilien. Einen Moment bitte. Der nächste Beitrag hakt.
Brasiliens Trainer Felipe Scolari hatte es kommen sehen. Neymar, der große Star des Gastgebers, das Gesicht dieser WM, übel aus dem Turnier getreten. Wirbelbruch, nachdem ihm der Kolumbianer Zuniga in den Rücken gesprungen war. Er sah noch nicht mal gelb. Scolari ist darüber nicht einmal verwundert, aber richtig sauer.
Bei Neymar weiß doch jeder, dass er andauernd von Gegenspielern attackiert wird. Wir haben das immer gesagt, aber keiner wollte das glauben. Immer heißt es nur, die Deutschen oder irgendwelche anderen Spieler werden ständig attackiert, aber Neymar nicht.
Empörung und Erschütterung nicht nur in Brasilien. In Argentinien wütet Diego Maradona und Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist einfach nur traurig.
Das trübt auch die Stimmung, weil wir wollen hier bei einer Weltmeisterschaft gegen die Besten der Besten spielen.
Regelrecht in Rage redet sich dagegen ARD-Experte Mehmet Scholl.
Ich bin sauer, richtig sauer und richtig enttäuscht. Die Spieler, die uns alle Freude machen, die werden hier bei dieser WM gejagt, verfolgt und gedemütigt.
Scholl, früher selbst ein Spieler, der Spaß machte, sieht so den schönen Fußball in Gefahr.
Das kommt dabei raus, wenn die Schiedsrichter nicht in der Lage sind oder die Vorgabe haben, brutale Fouls nicht zu stoppen. Dann wird ein Neymar verschluckt, der wird vom Platz getragen.
Und tatsächlich, die Zahlen geben ihm recht. 245 gelbe Karten wurden vor 4 Jahren in Südafrika gezückt. In Brasilien sind es bis jetzt gerade einmal 159. Da fehlt auch ehemaligen Top-Schiedsrichtern wie dem Schweizer Urs Meier jedes Verständnis. Die Schiedsrichter lassen viel zu viel laufen und greifen kaum in die Brusttasche, schreibt er in einem Gastbeitrag bei Focus Online. Er kommt zu dem Schluss, die WM ist ein Treterfestival und die Verantwortung trägt mit ihren laxen Vorgaben die FIFA. Der Aufschrei ist jetzt groß nach dem Aus für Superstar Neymar. Doch er hätte schon früher kommen können, nach dem Achtelfinale Frankreich-Nigeria zum Beispiel.
Eieiei, nicht schön. Die Nase hat's erwischt.
Spürbares Entsetzen nach einer Brutalo-Grätsche von Frankreichs Matuidi an Nigerias Onasi. Diagnose: doppelter Knöchelbruch. Matuidi kommt mit Gelb davon. Möglicherweise werden die Schiedsrichter nun die Zügel etwas anziehen. Für Neymar, Onasi und einige andere kommt das aber zu spät.
Soweit Philipp May zu der Schiedsrichterdiskussion. Wir sind jetzt verbunden mit Jens Wolters in Brasilien. Wir haben es gerade gehört, Brasiliens Superstar Neymar ist verletzt. Erhöht das die Chancen der Deutschen am kommenden Dienstag?
Also es gibt jetzt zwei Antworten auf eine mögliche Frage, die wir hier auch schon alle durchgegangen sind. Zum einen ja, weil es wirklich der prägende Superstar der Mannschaft war bisher im Turnier, dass wenn es bei Neymar lief, lief es auch für die gesamte Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite gibt es halt auch die Theorie, dass sich jetzt die Mannschaft so richtig zusammenrauft und sich hinstellt und sagt, so, Neymar ist weg und wir wollen jetzt Weltmeister werden für Neymar. Also das kann auch nochmal so einen richtigen Schub geben. Das muss man dann, glaube ich, abwarten, was am Dienstag da tatsächlich passiert auf dem Rasen beim Spiel Deutschland gegen Brasilien.
Wie geht's denn der deutschen Mannschaft heute am Tag nach dem Spiel gegen Frankreich?
Gut, also ich glaube, man ist erleichtert, dass man das Halbfinale erreicht hat. Zum vierten Mal hintereinander bei einer Weltmeisterschaft, das hat noch nie ein anderes Land geschafft. Also das ist schon mal eine wirkliche Bestmarke, die man da aufgestellt hat. Damit möchte man sich allerdings nicht zufrieden geben. Heute war es eher ruhig, es gab ein leichtes Training. Es wurde eher der Tag der Regeneration gewidmet. Das heißt Massagen, Eisbäder, um so wieder den Körper ein bisschen runterzufahren und dann auf die nächste Aufgabe, nämlich auf Brasilien zu konzentrieren. Und es gibt Frauenbesuche, das heißt Familienangehörige, Freundinnen, Ehefrauen, die dürfen kommen, es wird zusammen gegessen und das heißt, es ist der etwas lockerere Teil in dieser Weltmeisterschaft und ab morgen dann wieder volle Konzentration auf das Halbfinale gegen Brasilien.
Heute ist nochmal Viertelfinaltag bei der Fußball-WM und beiden Partien ist die Favoritenrolle ziemlich klar verteilt. Die erste Halbzeit Belgien gegen Argentinien ist vorbei, es steht 1:0 für Argentinien. War das eine Überraschung für Sie?
Nee, nicht wirklich. Also ich finde es bei dem Duell auch relativ eng, muss ich sagen. Es ist zwar auf dem Papier als eine Mannschaft, die immer bei Weltmeisterschaften gut gespielt hat, Argentinien vielleicht der Favorit, aber auch da ist es fast identisch zu Brasilien. Ganz viel, was sich um eine Person dreht. Dieser Mann bei den Argentinern heißt halt Lionel Messi und da ist es dann halt oftmals auch so gewesen, bisher in diesem Turnier, wenn es gut lief, lief es halt für Argentinien gut und wenn er aus dem Spiel genommen wurde vom Gegner, hatte Argentinien auch Probleme. Bei den Belgern ist ganz viel Talent vorhanden. Das bringen sie jetzt endlich mal zusammen auf den Rasen. Also 1:0 Führung für Argentinien ist noch relativ knapp. Also den Belgiern traue ich noch was zu.
Krasser Außenseiter war auch Costa Rica. Costa Rica spielt ab 22 Uhr gegen die Niederländer. Was ist Ihre Prognose? Ganz kurz nochmal.
Also da glaube ich wirklich an einen ganz klaren Sieg für die Niederländer. Die haben zu souverän die ganze Vorrunde gespielt und auch die Zwischenrunde jetzt, das Achtelfinale. Und da glaube ich wirklich, dass sie relativ klarer Sieger sein werden gegen Costa Rica.
Vielen Dank, Jens Wolters in Brasilien. Und es dreht sich heute nicht alles um die WM. Ergebnisse gab es auch in Wimbledon bei der Formel 1 und bei der Tour de France. Ingmar Dänecke fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Tour de France der Radprofis hat in diesem Jahr in England begonnen. Die erste Etappe führte von Leeds nach Harrogate und am Ende fuhr ein Deutscher als erster über die Ziellinie. Der Supersprinter Marcel Kittel gewann und Holger Gerska war dabei.
Das gelbe Trikot aus den Händen von Kate Middleton und einen anerkennenden Klaps von Prinz Harry. Marcel Kittel strahlte im royalen Glanz. Der Thüringer brachte wie vor einem Jahr das Kunststück fertig, die erste Tour-Etappe im Sprint zu gewinnen. Und er war nicht der einzige Deutsche bei der Siegerehrung, denn der zweite Mann des Tages heißt Jens Vogt. Der knapp 43-Jährige egalisierte mit dem 17. Start den Tour de France Teilnahmerekord, fuhr dann zur Feier des Tages lange allein vor dem Feld und sicherte sich damit das erste Bergtrikot der Rundfahrt. Es war ein gigantisches Radsportfest in der Grafschaft Yorkshire. Inoffiziell waren 2 Millionen Zuschauer an der Strecke.
Wir bleiben in England und steigen auf 4 Räder um. Beim Formel-1-Rennen morgen in Silverstone wird WM-Spitzenreiter Nico Rosberg von ganz vorne starten. Er sicherte sich die Pole. Zweiter im Qualifying wurde Weltmeister Sebastian Vettel. Und dann schauen wir nach London und zum Tennis. Petra Kvitová hat zum zweiten Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Die Tschechin setzt setzte sich im Finale gegen die Kanadierin Eugenie Bouchard durch. Und zwar klar und deutlich in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:0. Weitaus spektakulärer dürfte das Herrenfinale morgen werden. Der von Boris Becker trainierte Weltranglistenzweite Novak Djokovic trifft auf den Rekordgewinner Roger Federer.
Und soweit der Sport im Echo des Tages. Und das war das Echo des Tages mit Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fußballabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.